Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Horst Seibold, dem Geschäftsführer der Dr. Boss Finanzmanagement GmbH, über die Risiken von Zertifikaten. Herr Seibold, an der Börse werden nicht nur Aktien, sondern auch sogenannte Zertifikate gehandelt. Was genau bedeutet dieses Produkt? Wie funktioniert das?
Zertifikate bauen auf einer Inhaberschuldverschreibung, die von einer Bank emittiert wird. Und zu dieser Inhaberschuldverschreibung wird dann mit einer derivativen Strategie noch irgendein Chance-Risikoprofil mit verbunden. Also es gibt ganz einfache Konstruktionen, zum Beispiel eine Aktienanleihe. Sie kriegen die Daimler-Aktie und 5% Zins. Wenn aber die Daimler-Aktie stark fällt, kriegen Sie die Daimler-Aktie ins Depot. Und dann gibt es kompliziertere Strukturen. Wir selber haben angefangen, Zertifikate zu handeln in den 90ern. Da wurde das Ganze modern. Ich habe das damals auch noch nicht restlos durchschaut. Das waren Range-Zertifikate. Sie hatten die Telekom und die Telekom war heute im Kurs bei 30 und dann sagt das Zertifikat, wenn der Telekom-Kurs immer zwischen 25 und 35 ist, sammelst du jeden Tag 2 Cent ein. Und so könnte man mehr oder weniger alles formulieren. Ich habe mal vor 10, 20 Jahren gesammelt, also Prospekte. Es sind Bonuszertifikate, es sind Bauer Express Zertifikate. Also die Zertifikate wurden dann von ihrer Chance-Risikostruktur immer komplizierter. Und das hat einen Grund, da kommen wir noch drauf.
Mhm. Welchen Zweck haben denn Zertifikate traditionell betrachtet?
Also diese Art von Zertifikate gab es traditionell nicht, aber die Teile, aus denen sie konstruiert sind, sind klassische derivative Termingeschäfte. Und Termingeschäfte machten natürlich immer schon Sinn, auch schon in der Antike, um sich abzusichern. Wenn Sie als Unternehmer Teile nach Amerika liefern und Sie machen einen Vertrag und Sie müssen Ihren Preis kalkulieren und Sie wissen, Sie kriegen aber den Dollar erst im Herbst, dann brauchen Sie eine Grundlage, um Ihre Preise zu kalkulieren. Also machen Sie ein Termingeschäft und sichern Sie sich den Dollarpreis schon heute. Und aus einzelnen solchen Geschäften, die kann man kombinieren mit verschiedenen und sehr, sehr aufwendige, komplizierte Strukturen zu erzeugen. Und das ist dann mit den Zertifikaten immer mehr passiert.
Wenn ich mit Zertifikaten handeln oder handeln möchte, wie transparent ist denn die Preisbildung und die Kostenstruktur?
Ja, also hier liegt das ganz große Problem. Da bin ich dann anfangs der 2000er auch drauf gekommen. Man muss als Anleger eines sehen, an der Börse schenkt Ihnen niemand was. Wenn Sie Aktien kaufen, dann kriegen Sie eben die Unternehmensgewinne der Gesellschaften über Dividende oder Kursgewinne. Und letztendlich, wenn Sie Anleihen kaufen, dann kriegen Sie feste Zinsen. Das kann am Markt verteilt werden. Jetzt, wenn Sie Anlagen strukturieren zusätzlich, gibt es immer zwei Seiten, einen Gewinner und einen Verlierer. Und letztendlich ist derjenige, der die Zertifikate strukturiert, im Vorteil. Die werden strukturiert von Mathematikern und von Physikern und die stellen auch den Preis. Letztendlich sind es Wetten. Es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Und jetzt nutzen die Banken das Wissen aus der Psychologie des Anlegerverhaltens. Wir hatten das Thema ja schon. Wir Menschen sind letztendlich statistischen Dingen sehr ausgeliefert, meist konträr in der Erwartungshaltung. Jetzt ist diesen Leuten gelungen, Risikoprofile zu erzeugen, die für unser Bauchgefühl super gut sind. Aber der Mathematiker würde sagen, hier, macht das nicht. Und Damit dieses Geschäft nicht gleich verteilt ist von Chance und Risiko, manipuliert man am Preis. Und da war ich auch überrascht. Mittlerweile ist ja unsere ganze Branche, was Preisoffenlegung ist, transparent. Aber bei den Zertifikaten hat man normale Verwaltungskosten oft, das ist Dannung. Und dann gibt es Herstellungskosten. Und diese Herstellungskosten, ich war bei einem Forschungsprojekt mal anwesend, da hatten 4 Universitäten die Kosten von einem Zertifikat versucht zu errechnen. Ich hätte es Ihnen sagen können, weil ich einen kannte, der da tätig ist. Und die haben dann wirklich gerechnet und haben gemerkt, die Herstellungskosten waren 15%. Das ist gewaltig. Und nebendran sitzt jemand vom BaFin und sagt, es ist okay, Herstellungskosten müssen nicht transparent gemacht werden. Und wenn ich Ihnen jetzt so ein Zertifikat anbiete, Sie kriegen 5% Zins und wenn es nicht gut läuft, kriegen Sie die Siemens-Aktie. Dann sagt fast jeder, ja okay, 5% ist gut und dann nehme ich halt die Siemens. Und jetzt zahlen Sie für das Zertifikat 100 Euro. Jetzt ist die Frage, was wäre der faire Preis? Und eine Wette wäre dann fair, wenn beide Chance und Risiko gleich verteilt wären. Und der faire Preis wäre vielleicht 85 Euro. Von daher hat der Anleger natürlich statistisch langfristig keine Chance, mit solchen Zertifikaten Geld zu verdienen. Kurzfristig Glück haben geht natürlich immer. Ist ja dasselbe wie beim Roulette. Wenn Sie sehr, sehr lange Roulette spielen, ist Ihr Geld immer weg. Weil einfach Chance-Risiko zugunsten der Spielbank ist. Und so ist es bei den Zertifikaten auch. Sie können durchaus mal ein halbes Jahr dann ja richtig liegen. Wenn Sie aber andauernd über lange Zeit in solche Strukturen investieren, werden Sie immer eine Pleite erleben.
Aber wenn Zertifikate so kritisch zu betrachten sind, warum gehen immer noch so viele Menschen an der Börse pro Zertifikate und eben nicht in die Aktie?
Zum einen, weil es natürlich angeboten wird. Ich erinnere mich so an der Zeit von 2001 bis 2005, wenn ich da ein neues Depot bekommen habe von irgendeiner 80-jährigen Oma. Es waren nur noch Zertifikate. Es hat nichts mehr anderes gegeben. Und ich weiß nicht, wieso das BaFin dort wegschaut. Haben Sie die Wissenschaftler nicht, um das zu beurteilen? Oder wollen Sie die letzte große Einnahmequelle der Banken nicht auch noch zerstören? Und also zum einen ist es so erfolgreich, weil es verkauft wird. Es wird reingedrückt. Zum anderen macht den Menschen natürlich Spaß zu wetten. Wieso spielen Menschen Lotto? Wieso gehen Menschen in der Spielbank? Da sind sie ja auch statistisch von Haus auf die Unterlegenen. Aber wir Menschen denken in Emotionen und unsere Emotionen sind für unsere Handlungen einfach viel, viel stärker als Ratio.
Jetzt haben Sie die BaFin angesprochen. Ich meine, in der Spielbank habe ich niemanden, der offiziell auf mich aufpasst. Aber eigentlich ist die BaFin ja dafür da, Privatanleger zu schützen. Warum gehen die da nicht noch tiefer rein und warnen? Woran liegt das?
Ja, also da muss ich auch die BaFin in dem Fall auch in Schutz nehmen. Die BaFin warnt nicht vor risikoreichen Produkten. Die BaFin sagt, es muss aufgeklärt werden, es muss eine Geeignetheitsprüfung gemacht werden und die Bank muss prüfen, ob der Kunde das versteht. Und wenn die Bank den Job wirklich erfüllt, dann mehr verlangt die BaFin auch gar nicht. Dann ist es eben letztendlich dann auch, ja, das Schicksal des Kunden. Aber ich bin auch Ihrer Meinung, man müsste in dem Bereich die Kunden mehr schützen, weil sie einfach reingelegt werden. Es ist einfach ein Taschenspiel der Trick. Im ganz Großen und das vom einen Zertifikat weniger und vom anderen stärker, aber im Schnitt sind diese Produkte so, wie sie letztendlich emittiert werden, einseitig.
Kann man grundsätzlich Anlegern empfehlen, investiere nur in Sachen, die du auch wirklich verstehst?
Nein, also das ist auch so ein, ja, den Satz liest man oft und der ist sehr viel geschrieben und auch in den Medien transportiert worden. Wenn ich nur investieren kann, was ich verstehe, dann bleibt letztendlich ja für einen Privatanleger auch nicht viel übrig. Also auch für einen Fondsmanager selber führt es dann auch wieder auch in der Behavior Finance zu diesen Overconfidence oder zu diesen sehr einseitig strukturierten Depots. Das Wichtigste überhaupt für einen langfristigen Erfolg ist, so gut und so intelligent und so breit wie möglich zu investieren. Und wenn einer sagt, ich kenne mich in Deutschland aus, in der Pharmabranche, der hat halt nie eine Apple, eine Facebook. Und von daher ist der Satz auch mit Vorsicht zu genießen.
Herr Seibold, ich danke Ihnen ganz herzlich für unser heutiges Interview und freue mich aufs nächste Mal.
Dankeschön, Frau Blechstein.